So, zunächst darf ich euch alle noch mal begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Das Thema heute ist unsere Beziehung zu Gott. Wir lesen dazu 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. In diesen beiden Versen ist eine Sache sehr auffallend. Es wird dreimal gesagt, dass Gott den Menschen als sein Abbild schuf. Dreimal in zwei Versen. Die Bibel betont gerne Dinge, indem sie sie mehrfach bringt. Also immer Dinge, die in der Bibel mehrfach vorkommen, sind besonders wichtig. Und das hebräische Wort, das hier für Abbild steht, bedeutet ein exaktes Duplikat seiner Art. Ich zitiere hier diese Bibelstelle, um aufzuzeigen, wie Gott uns eigentlich haben wollte. Nicht so hat er uns geschaffen, so waren wir gedacht. Er hat in uns ein Gegenüber gesucht, zu dem er eine innige Beziehung haben kann. Deswegen hat er uns als Abbild, als exaktes Duplikat geschaffen. Dieses Abbild hat natürlich einen freien Willen. Und so kam es, dass das Abbild nicht ganz so wollte, wie Gott es geschaffen hatte. Wir alle kennen die Geschichte vom Sündenfall. Unmittelbar danach sucht Gott den Menschen auf. Wir lesen 1. Mose 3, Abvers 9. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt und darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Ins Moderne, die Bibel bringt diese beiden Stellen, die Antworten von Adam und Eva, die sie Gott geben, so ganz kurz, zack, zack, hintereinander, dass man leicht übersieht, was für eine heftige Sache das eigentlich ist. Und deswegen übersetze ich das mal ins Moderne. Dann hört sich das etwa so an. Ich war es nicht. Die Zicke, die du mir angehängt hast, hat mir das gegeben. Da habe ich doch keine Schuld. Und bei Eva ist es nicht besser. Das liegt nur an diesem Mistvieh, was du in deinem Garten frei rumlaufen lässt. Da bin ich doch nicht schuld dran. Gott, wie konntest du sowas nur zulassen? Merkt ihr, wie blödsinnig diese Argumentation ist? Das eigentliche Dilemma ist, dass Adam und Eva dem Satan mehr vertraut haben als Gott. Sie sind seiner lausigen Argumentation gefolgt und haben nicht darauf vertraut, dass Gott mit seinen Anweisungen für sie etwas Gutes wollte. Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Dann hat er ihn in eine traumhafte Umgebung, den Garten Eden, gesetzt. Er hat in allen Dingen für ihn perfekt gesorgt und dann vertrauen die beiden einem verlogenen Mistkerl mehr als ihm. Aber das reicht noch nicht mal aus. Als dann der ganze Schwindel auffliegt, sind sie nicht einmal bereit einzusehen, dass sie was falsch gemacht haben. Aber das ist immer noch nicht genug. Sie versuchen sogar dann noch Gott die Schuld dafür zuzuschreiben. Wie enttäuschend ist denn das? Durch den Sündenfall von Adam und Eva ist die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zerstört worden. Durch den Sündenfall sind wir Menschen zutiefst unheil geworden. Es ist unser artgemäßes Verhalten geworden, zu sündigen. Wir können uns aus dieser Situation aus eigener Kraft nicht befreien. Wir sind keineswegs mehr das Abbild Gottes. Eigentlich hätte Gott an dieser Stelle ja sagen können, das ist daneben gegangen, ich habe genug von denen. Da muss ich was Neues machen. Er hätte die Menschen an dieser Stelle verwerfen können. Hat er aber nicht. Er liebt die Menschen, die er nach seinem Bild geschaffen hat, und hat sein Ziel, dass sie wirklich seinem Bild entsprechen, keineswegs aufgegeben. Allerdings können die Menschen, so wie sie jetzt sind, nicht in seiner Nähe bleiben. Er wirft sie heraus aus dem Paradies, sie müssen ernten, was sie gesät haben. Es ist die Entscheidung der Menschen, die dahin geführt hat. Gott ist seitdem am Werk, die Menschen wieder zurückzubringen. Sein Bund mit Abraham, sein Bund mit dem Volk Israel, das alles sind Schritte, die zu diesem Ziel führen sollen. Deswegen ist Jesus gekommen, der uns heilen möchte, der diesen ursprünglichen Zustand wiederherstellen möchte. Er hat unsere Sünden und unsere Krankheiten getragen. Es geht ihm aber um die Heilung des Gesamtproblems, nicht um die Heilung von irgendeinem Detail. Er will uns letztlich in den Zustand zurückführen, in dem wir geschaffen worden sind. Also in den Zustand, der vor dem Sündenfall bestand. Dazu gehört einmal, dass er unsere Sünden und unsere Krankheiten wegnimmt. Aber es muss auch das alte Vertrauensverhältnis wieder her. Das ist etwas ganz anderes, als irgendeine Sünde wegzumachen oder irgendeine Krankheit zu heilen. Nehmen wir mal an, es plagt uns eine Krankheit, dann beten wir zu Jesus, dass er diese Krankheit heilt. Danach entdecken wir, dass er es manchmal tut, manchmal nicht tut und manchmal ein bisschen später tut. Und wir stehen da und wundern uns. Ich möchte heute dieser Frage etwas genauer nachgehen, wie das mit dem Heilwerden eigentlich aussieht. Das kann uns davor schützen, falsche Schlüsse zu ziehen. Wir bitten vielleicht häufig für eine Heilung und sie geschieht nicht. Aus dieser beobachteten Tatsache wird dann oft voreilig der Schluss gezogen, Jesus will mich gar nicht heilen, sonst würde er es ja machen. Er möchte uns heilen, aber er versteht vielleicht unter Heilung ein bisschen was anderes als wir. Wir möchten vielleicht einen Darmkrebs loswerden und er möchte uns in die makellose Braut verwandeln. Natürlich hat die makellose Braut keinen Darmkrebs. Aber makellose Braut ist mehr als die Abwesenheit von Darmkrebs. Versteht ihr, was ich meine? Es geht hier nicht um eine Einzelheit, es geht um einen ganzen Zustand, der geheilt werden muss. Der ein oder andere wird jetzt vielleicht fragen, wieso kann der sich überhaupt sicher sein, dass Jesus mich heilen will? Er könnte doch gerade zu mir sagen, fahr doch mal mit deinem Rolli vor den Spiegel und guck mal, was du da siehst, und dann stell dir die Frage, ob Jesus dich heilen will. Jesus will heilen, aber ganzheitlich, nicht nur den Schnupfen. Wir müssen immer noch viel von dem ernten, was wir gesät haben. Unser Wunsch nach Heilung bezieht sich dann oft darauf, dass wir eine Krankheit loswerden wollen, um genauso weiterleben zu können, wie wir das bisher oder vor der Krankheit gemacht haben. Jesus will aber nicht, dass wir so weiterleben, wie wir das bisher gemacht haben. Er möchte, dass wir uns ändern. Mancher ändert sich nur, wenn Jesus ihn ein wenig länger auf seiner Ernte sitzen lässt. Es nützt nichts, eine Krankheit wegzunehmen, wenn der Betreffende dann wieder in seinen alten Zustand zurückfällt. Die Frage, ob Gott uns heilen will, ist eine Vertrauensfrage. Was haben wir eigentlich für ein Bild von Gott und von Jesus? Was trauen wir ihm zu, Gutes oder Schlechtes? Diese Frage taucht sogar ziemlich häufig auf, denn zu diesem Thema geistert im Christentum ein Problem herum, und das schon seit über 1500 Jahren. Der berühmte Kirchenvater Augustinus hat nämlich 480 nach Christus die Lehre aufgestellt, dass alles Gute und alles Schlechte von Gott kommt. Dazu muss man wissen, dass Augustinus sehr tief in der griechischen Philosophie gesteckt hat. Und aus der griechischen Philosophie, genau genommen von Plato, kommt diese Lehre, dass alles Gute und alles Schlechte von Gott kommt. Das ist aber nicht Lehre der Bibel. Seit Augustinus ist nun diese Lehre im Christentum enthalten, und durchaus berühmte Theologen wie Calvin oder Luther haben das auch gelehrt. Und so ist diese Lehre regelrecht zur religiösen Tradition im Christentum geworden, im christlichen Abendland. Diese Lehre hat aber etwas enorm Zerstörerisches in sich. Wenn auch das Schlechte von Gott kommt, kann ich Gott nicht mehr vertrauen, weil ich immer fürchten muss, dass er irgendwas Schreckliches anstellt. Diese Lehre steht dem Ziel Gottes, das Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und ihm wiederherzustellen, diametral entgegen. Sie vergiftet die Beziehung. Wenn wir das glauben, dann können wir uns nie sicher sein, ob Gott uns überhaupt heilen will oder nicht. Gesetzt den Fall, Gott hätte mir eine Krankheit geschickt, dann wäre ein Gebet um Heilung geradezu eine Auflehnung gegen den Willen Gottes. Hinter dieser Lehre steckt eigentlich ein ziemlich schreckliches Gottesbild, nämlich ein Gott, der je nach momentanem Gutdünken etwas Gutes oder etwas Schlechtes tut. Ein solches Gottesbild finden wir im Islam. Es ist nicht das christliche Gottesbild. Es ist aber noch viel schlimmer. Ein solches Gottesbild macht es unmöglich, Gott zu vertrauen, und gerade das zerstörte Vertrauensverhältnis ist ja unser Problem. Wir wollen deshalb ein wenig beleuchten, welches Gottesbild uns die Bibel zeigt. Matthäus 12, Vers 15. Jesus wusste, was sie vorhatten, und ging weg. Scharen von Menschen folgten ihm, und er heilte sie alle. Jesus heilte sie alle. Hier steht nirgends, dass er zunächst nachgeprüft hätte, ob es denn Gottes Wille sei, dass sie geheilt werden. Ganz einfach, er heilte sie alle. Oder Lukas 6, Vers 19. Alle versuchten, ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Hier haben ihn die Menschen nicht einmal gefragt, ob er sie heilen will. Sie hatten bemerkt, dass eine Kraft von ihm ausgeht, die alle gesund machte, völlig ohne Einschränkung. Wenn es denn wahr wäre, dass Gott den Menschen die Krankheiten auferlegt, dann hätte Jesus hier pausenlos gegen den Willen Gottes verstoßen. Eine völlig absurde Vorstellung. Jesus verstößt nie gegen den Willen Gottes. Er lebt und arbeitet völlig in seinem Willen. Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Jesus sagte uns hier klar und deutlich, dass er genau so handelt wie der Vater. Kennt von euch irgendjemand eine Bibelstelle, die berichtet, dass Jesus irgendjemandem eine Krankheit auferlegt hat? Also ich kenne sie aus meiner Bibel nicht, eine solche Stelle. Und so wie ich am allgemeinen Schweigen sehe, kennt ihr so eine Stelle auch nicht. Oder kennt irgendjemand von euch eine Bibelstelle, in der berichtet wird, dass Jesus einen Kranken abgewiesen und gesagt hat, diese Krankheit hat dir mein Vater auferlegt, du musst die mit Geduld tragen, die kann ich nicht heilen. Irgendwo? Nö, nicht wirklich. Es kommt aber noch deutlicher. Johannes 14, 9. So lange bin ich schon bei euch, und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater. Hier sagt uns Jesus sogar, dass er ein Abbild des Vaters ist. So wie Jesus ist, genauso ist der Vater. Kommt uns das mit dem Abbild nicht irgendwie bekannt vor? Richtig, da war doch die Stelle 1. Mose 1, 26, 27, die hatten wir doch gerade gelesen. Und da wurde sogar dreimal gesagt, dass Gott den Menschen nach seinem Abbild schuf. In Jesus stellt uns Gott zwei Dinge vor. Erstens, wie er selber ist. Jesus ist ein 1:1 Abbild des Vaters. Und zweitens, wie er uns geschaffen hat und folgerichtig, wie er uns haben will. Wenn wir wissen wollen, wie Gott uns haben will, müssen wir nur gucken, wie Jesus ist. Genau so will Gott uns haben. Nur leider ist mit dem Sündenfall genau das kaputt gegangen. Gott hat die Menschen deswegen aber nicht endgültig verworfen, sondern er möchte sie reparieren. Augustinus 480 nach Christus sagte, alles Gute und alles Schlechte, was auf der Erde geschieht, ist Gottes Wille, griechische Philosophie. Jesus dagegen hat uns beten gelehrt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das hat uns Jesus beten gelehrt, weil der Zustand auf der Erde gerade nicht wie im Himmel ist. Aber Gott möchte, dass er so wird. Und deswegen sollen wir darum beten. Gott möchte nichts Schlechtes auf dieser Erde. Er möchte himmlische Zustände auf dieser Erde. Deswegen lässt er uns sogar darum beten. Wie kann man dann überhaupt behaupten, dass das Schlechte, was geschieht, von Gott kommt? Gibt es im Himmel Leukämie? Gibt es im Himmel Multiple Sklerose? Gibt es im Himmel Darmkrebs? Gibt es im Himmel Hirntumor? Wer Schwierigkeiten hat, das zu glauben, der lese mal das Buch Hiob. Dem armen Kerl ist ja nun wirklich einiges passiert. Lest mal, wer es gemacht hat. Da kann man die ganze Geschichte von vorne bis hinten verfolgen, mit all diesen entsetzlichen Dingen, die dem Hiob passieren, und immer ist es der Satan, der es macht. Gott ist das nie. Aber Hiob unterstellt, dass Gott das getan hat. Am Ende tut er über seiner falschen Theologie Buße und Gott belohnt ihn reichlich. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer in der Sünde lebt, stammt vom Teufel, denn der sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes jedoch ist erschienen, um die Taten des Teufels zu vernichten. Das Schlechte sind die Werke des Teufels und Jesus ist gekommen, um diese Werke zu zerstören. Wenn auch das Schlechte von Gott wäre, dann könnten wir aufhören zu beten. Wenn Krankheiten von Gott kämen, macht es keinen Sinn, für die Heilung zu beten. Im Buch Hiob können wir aber noch was Zweites erkennen. Bevor der Satan was Böses tun kann, muss er sich bei Gott die Genehmigung einholen. Und Gott setzt ihm dann stets klare Grenzen. Bis hierher darfst du keinen Schritt darüber. Trotzdem, wenn man diese Geschichten liest, beschleicht einen das ungute Gefühl, warum lässt Gott das überhaupt zu? Könnte Gott nicht einfach dem Teufel verbieten, Böses zu tun? Der Satan klagt Hiob an und fordert von Gott, dass er Hiob peinigen darf. Warum sagt dann Gott nicht einfach, du bleibst jetzt mal hier, setz dich auf die Stufen von meinem Thron und hörst mit diesem Unsinn auf? Warum nicht? Das wäre doch so einfach. Diese Frage, warum lässt Gott das zu, wird immer wieder von Agnostikern gestellt mit dem Gedanken, dass es gar keinen guten Gott geben könne, wenn man solche schlimmen Dinge in der Welt sieht. Hinter dieser Fragestellung steckt aber eine gewisse Unkenntnis. Psalm 115, Vers 16. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Wenn man das weiß, ist die Antwort auf die Frage, warum Gott das zulässt, relativ einfach. Weil Gott die Erde den Menschen gegeben hat. Und durch den Sündenfall haben die Menschen ihre Autorität an Satan verloren. Und der ist jetzt der Fürst dieser Welt. Gott ist kein willkürlicher Gott, er ist ein gerechter Gott. Durch den Sündenfall hat der Satan Rechte an uns. die nimmt ihm ein gerechter Gott nicht willkürlich weg. Gott hat sich mit diesem Zustand aber keineswegs abgefunden. Er selber hat die Voraussetzungen geschaffen, dass das wieder in Ordnung kommt. Kolosser 1, 22. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Der Satan kann gegen sündige Menschen Anklage erheben. Und der gerechte Gott wird sagen, du hast recht, der Mensch ist sündig. Aber wenn der Mensch durch Jesus Christus sich verändern lässt, dass er in den alten, von Gott gewollten Zustand zurückkommt, dann kann der Teufel nicht mehr anklagen, dann hat er keine Rechte mehr. Und dann hört das Böse auch auf. Gott hat dem Satan nie die Herrschaft über die Erde übertragen. Das haben die Menschen gemacht beim Sündenfall. Da haben sie ihre von Gott gegebene Autorität über die Erde an den Satan verloren. Und Jesus ist auch deswegen gekommen, damit er dem Teufel die Macht über die Erde wieder wegnimmt. Kolosser 2, 15. Die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt und das alles in und durch Christus. Hier ist das wieder mit dem Schuldschein, nicht wo der Satan Rechte herkriegen kann. Er kann sagen, die machen doch, guckt euch das im Buch Hiob an. Nicht, der kommt dann an mit Anklagen. Ja, der Hiob gehorcht dir doch nur, weil du ihn dauernd segnest. Nimm mal den Segen weg, dann wirst du sehen, was damit wird. Nicht, es sind dann immer Anklagen. Und solange an den Anklagen was dran ist, kann Gott nicht einfach sagen, hau ab und du hast hier nichts zu melden, sondern Gott ist gerecht und muss sagen, ja, du hast recht, da ist an der Anklage was dran, was stimmt. Aber Jesus hat für unsere Schuld bezahlt und dadurch ist das Recht weggenommen. Und das ist dann hier sehr deutlich nochmal dargestellt, dass diese Entmachtung der Mächte der Finsternis sehr gründlich geschehen ist. Es wird hier das Bild vom römischen Triumphzug gebraucht, was damals jeder kannte. In dem römischen Triumphzug, da hat man die führenden Leute aus den jeweiligen Feinden, die hat man splitternackt ausgezogen, gefesselt durch Rom getrieben, dass die johlende Menge sich über sie lustig machen konnte und die konnten von Glück sagen, wenn sie am Ende der Schau nicht geköpft wurden. Jemand, der in so einem Triumphzug mitgeführt wurde, hatte wirklich keine Macht mehr. Und das ist hiermit gemeint. Jesus hat die so gründlich entmachtet, wie das in einem römischen Triumphzug zu sehen war. Da taucht natürlich die Frage auf, wie dann noch immer so viel Böses auf der Erde zustande kommt. Wer Fernsehen guckt, der kann das ja jeden Tag sehen. Die Erklärung ist aber eigentlich gar nicht schwierig. Das Schlimme passiert immer dann, wenn wir Menschen dem Satan Rechte und damit automatisch auch Macht einräumen. Dadurch, dass wir sündigen. Das ist natürlich keine bequeme Erkenntnis. Wir möchten nicht gerne zugeben, dass an all dem Schlechten, was in der Welt geschieht, letztendlich die Menschen schuld sind, die durch ihre Sünde den Mächten der Finsternis Rechte und Macht einräumen, Böses zu tun. Die lassen sich dann natürlich nicht lange bitten. Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, wird er ernten. Das muss man unbedingt in diese Frage zur Beziehung, die wir zu Gott haben, hineinbeziehen. Das ist nicht so ein Schmusetier, mit dem man machen kann, was man will. Gott ist heilig, Gott ist der Schöpfer des Universums, Gott ist unser Schöpfer zunächst einmal. Und da können wir nie ein Schmuse-Evangelium verbreiten, wo sozusagen alle können machen, was sie wollen und Gott sagt Hurra dazu. Das stimmt nicht, sondern Gott macht uns ein Mordsangebot, dass das wieder heil werden kann. Aber was wir mit diesem Angebot machen, das ist nachher entscheidend. Jetzt kommt aber noch etwas ganz Besonderes. Wenn wir es zulassen, nimmt Gott das Schlechte, was wir angerichtet haben, und verwendet es dazu, etwas Gutes für uns daraus zu machen. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die kennt ihr ja alle. Der Vater lässt zu, dass der Sohn ihn verlässt. Er hätte doch auch sagen können, du bleibst hier schön auf dem Hof und Erbe kriegst du, wenn ich gestorben bin. Hat er aber nicht. Der Sohn kommt ja eigentlich mit einer ganz unverschämten Forderung, dass er sagt, gib mir meinen Anteil. So nach der Devise, eigentlich bist du ja schon tot, du alter Knacker, und du gibst mir jetzt deinen Anteil und den will ich jetzt haben. Und der Vater lässt sich darauf ein. Der hätte doch auch sagen können, du hast wohl einen Vogel. Du bleibst hier auf dem Hof und schaffst schön mit, wie dein anderer Bruder auch. Und Erbteil gibt's, wenn ich gestorben bin. Macht er aber nicht, sondern er gibt ihm das. Er lässt ihn ziehen. Der Vater lässt zu, dass der Sohn ihn verlässt und sein Vermögen verprasst. Er lässt zu, dass er ins Elend bei den Schweinen gerät. Er lässt zu, dass er hungern muss. Das selbstverschuldete Elend nutzt er aber dazu, dass der starrköpfige Sohn zur Einsicht kommt. Schließlich verändert er seine Art zu denken und als er endlich zurückkommt, nimmt der Vater ihn mit Freuden auf, rechnet ihm seine Schuld nicht an und macht ihm noch nicht mal Vorwürfe. Psalm 118, Vers 17. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Nehmen wir mal an, wir haben uns in eine schlimme Situation hineingebracht, aber Gott lässt uns überleben und macht aus der ganzen Sache noch was Gutes. Am Ende der Geschichte können wir manchmal erkennen, welche gute Sache Gott aus dem Schlechten gemacht hat. Es lohnt sich, davon zu erzählen. Sorry, das Umblättern mit den Fingern, die nicht mehr ticken, das ist nicht so ganz einfach. So, jetzt. Sogar die Jünger Jesu sind in dieser Denkweise verhaftet gewesen. So, dass Gott so eine Art Weltpolizist ist, der nur darauf wartet, dass irgendjemand was falsch macht und ihn da eins mit dem Gummiknüppel überzieht. Johannes 9, Vers 2, und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Das denken der Jünger, der Mann ist blind, also muss das die Strafe für irgendeine Sünde sein. Jesus antwortet, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Natürlich weiß Jesus, dass sowohl er als auch seine Eltern gesündigt haben. Er will hiermit ausdrücken, dass das Sündenstrafendenken der Jünger falsch ist. Nicht so nach der Devise, hurra, der hat wieder was Falsches gemacht, da habe ich eine tolle Gelegenheit, ihm eins überzubraten. So ist Gott nicht. Gott zeigt an den bösen Dingen dieser Welt auch noch seine Herrlichkeit. Natürlich ist es bequemer zu behaupten, das Schlechte käme auch von Gott, dann sind wir nämlich nicht verantwortlich. Copyright? Adam und Eva, die haben nämlich genauso argumentiert. Dann ist allerdings der Weg zu Buße und Einsicht verschlossen. Wenn die anderen schuld sind, muss ich ja nichts machen. Ich bin ja nicht schuld. Nach all dem Schaden, der durch den Sündenfall entstanden ist und auch in der Zeit danach, ist Gott in Jesus Christus gewaltig in Vorleistung gegangen. Er hat, ohne dass wir dazu einen Anlass gegeben hätten, alle Voraussetzungen geschaffen, dass wir zu ihm zurückkommen können. Er hat uns gewissermaßen einen roten Teppich ausgerollt. Wir brauchen auf seinen Ruf nur zu antworten. Aber dazu braucht es Vertrauen. Diese Antwort auf seinen Ruf lohnt sich aber. Denn wenn wir auf diesen Ruf antworten, sind wir nicht mehr gefallene Geschöpfe, sondern Gottes Kinder. Galater 4. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Die Vorleistung geht aber noch weiter. Jesus hat die Menschen, die ihm vertrauen, auch wieder in die Autorität eingesetzt, die die Menschen vor dem Sündenfall hatten. Er gibt ihnen die Autorität, die Heerscharen der Finsternis, die die Erde besetzt halten, die Gott ursprünglich den Menschen gab, zu vertreiben. Markus 16, Abvers 17. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Und Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Bei all diesen Vorleistungen Gottes scheint es mir an der Zeit zu sein, dass wir lernen, Gott zu sehen, wie er ist. Nämlich so, wie ihn die Bibel uns zeigt, damit wir das ursprüngliche Vertrauen wiedergewinnen können. Wenn wir ihm wirklich vertrauen, wird Gott uns auch ganz heilen. Bei all dem vielen Guten, das Gott schon im Voraus für uns getan hat, dürfen wir aber eins nicht übersehen. Unser Umgang mit dem, was Gott für uns getan hat, ist nicht beliebig. Was Gott gemacht hat, ist ein Angebot. Ein Angebot. Ein Angebot kann man annehmen, man kann ein Angebot ablehnen oder man kann ein Angebot völlig unbeachtet lassen. Ein Angebot entfaltet aber erst seine Wirkung, wenn es jemand annimmt. Vorher ist ein Angebot wirkungslos. Wenn wir es unbeachtet lassen oder verwerfen, müssen wir die Folgen tragen. Wenn wir glauben, keine Rettung zu brauchen, wird es keine Rettung geben. Wenn wir den Retter verwerfen, werden wir den Richter finden. Jesus ist nämlich beides, wie die Bibel uns lehrt. Wenn du dieses Angebot bisher noch nicht angenommen hast, aber zu der Einsicht gekommen bist, dass du es jetzt gern annehmen möchtest, dann ist jetzt die richtige Gelegenheit dazu. Jetzt in diesem Moment kannst du die beste Entscheidung deines Lebens treffen. Wir sehen in der Projektion ein Gebet, das die Annahme dieses Angebots bedeutet. Ich werde es jetzt beten und lade jeden ein, es auch zu tun, insbesondere diejenigen, die es noch nicht gemacht haben. Vater, ich weiß, dass ich deine Gebote nicht gehalten habe und dass durch meine Sünden von dir getrennt bin. Es tut mir aufrichtig leid und ich möchte mich jetzt von meiner schuldbeladenen Vergangenheit abwenden und zu dir kommen. Bitte vergib mir, denn ich vergebe jetzt auch allen, die sich an mir versündigt haben. Ich vergebe auch mir selbst. Ich glaube, dass dein Sohn Jesus Christus für meine Schuld gestorben und von den Toten auferstanden ist. Er lebt und hört mein Gebet. Ich lade Jesus Christus ein, Herr meines Lebens zu sein. Und von nun an in meinem Herzen zu herrschen und zu regieren. Bitte sende deinen Heiligen Geist, damit er mir hilft, dir zu gehorchen und in Zukunft deinen Willen zu tun. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Wenn du dieses Gebet mit ehrlichem Herzen gebetet hast, bist du gerade zu einem Kind Gottes geworden. Kann denn das so einfach sein? Es ist so einfach. Lass dich nicht von der westlichen Denkweise gefangen nehmen. Die Menschen in Asien und Afrika sind in der Regel nicht von der griechischen Philosophie beeinflusst und auch nicht von unser typisch westlichen Denken. Sie sind ohne den Dünkel des Humanismus. Vielleicht ist es ihnen deswegen so gut möglich, das Evangelium unbefangen anzunehmen, ja sogar vielleicht mit kindlichem Vertrauen anzunehmen. Das scheint mir einer der Gründe zu sein, warum sich bei der Evangelisation in diesen Ländern so enorm viele Zeichen und Wunder ereignen, wo es bei uns im Gegensatz dazu doch eher recht sparsam zugeht. Machen wir es ihnen nach, vertrauen wir Gott in kindlicher Weise. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Frieden nicht, wie die Welt ihn gibt, sondern nur, wie ihn Jesus geben kann. Für die kommenden Tage, für die kommende Woche, für den Rest der Zeit. Amen.